Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 22. April 2022. Der Andreas weiß genau, wie es Wetter wird. Er schaut mit ganz wachsamem Blick auf den Silbersee. Und wie sieht's aus?
Ja, also letztes Mal habe ich ja schon gesagt, als wir diese große Wolkendecke über den See hatten, dass es jetzt wohl doch ein grauer und regnerischer Tag war, und hatte aber in Aussicht gestellt, dass die Sonne sich langsam durchfrisst. Und was hatten wir? Einen wunderschönen Vormittag, sogar Spätvormittag bis abends war Sonne und strahlender Himmel. Und gestern hatten wir genauso einen strahlenden Sonnenhimmel und blau und wunderbar und auch sternklare Nacht. Ja, und was haben wir heute Morgen? Wir haben wieder dicke Wolken. Und ich gehe davon aus, dass es heute wieder ein schöner Tag wird, aber im Moment sind noch graue Wolken über den See, der so ganz düster vor sich hin changiert.
Andreas ist ein Optimist und er wird es immer bleiben. Und ihr seht, wenn man stark genug dran glaubt, dann ändern sich die Dinge auch. Und das wäre eigentlich auch eine passende Überschrift für das, was wir heute so zu besprechen haben. Denn es sind im Eilschritt Veränderungen für Deutschland, für Europa, auch für die ganze Welt sichtbar, über die wir sprechen müssen und sollten. Und vor allem ist es immer wieder wichtig, dass jeder bei all dem Erschrecken, was auch immer wieder auf uns alle zukommt, in die innere Kraft zurückfindet, und zwar so schnell wie möglich. Das heißt, eben im Gottvertrauen bleibt. Also, die deutsche Außenminister Annalena Baerbock hat ein schnelles Ende sämtlicher Energieimporte aus Russland angekündigt. Bundeskanzler Scholz ist ja da zögerlich und zaudert und spricht immer wieder von den gewaltigen Schäden, die dies verursachen würde, und zwar in Richtung Industrie und Wirtschaft und natürlich auch Bevölkerung. Aber Annalena Baerbock hat am Mittwochabend vor der Presse bekannt gegeben, wörtlich: Deutschland lässt die russischen Energieimporte komplett auslaufen. Das hat sie gesagt nach Beratungen mit ihren Amtskollegen aus Estland, Lettland und Litauen in Riga. Der Ausstieg aus russischem Öl solle demnach schnell erfolgen. Bis Ende des Jahres werde Deutschland bei Null sein. Baerbock sprach auch von einem schon ambitionierten Fahrplan für das Ende des russischen Gasimports. Viele Journalisten sagen, das ist eine sehr überraschende Ankündigung gewesen. Zwar war das Ende der Importe aus Russland ja schon grundsätzlich angekündigt, aber es hat noch keinen konkreten Weg gegeben, wie das in naher Zukunft aussehen soll. Und im Gegenteil, durch das Zögern Olaf Scholz, der dadurch jetzt ordentlich unter Druck gerät, rückte eigentlich der Ausstieg immer in weitere Ferne. Und also Andreas, wir werden ja gleich auch über die einzelnen Konsequenzen sprechen, aber dies scheint eventuell sogar eine Aussage von Frau Baerbock gewesen zu sein, die nicht nach einer Abstimmung mit dem Kanzler aussieht.
Ja, irgendwie schon, wobei man auch nicht weiß, wer hier nun wirklich an der Macht ist. Denn wir haben so das Gefühl, dass die Politiker ja mehr oder weniger auch den Medien hinterherhecheln. Mittlerweile sind es ja die Schlagzeilen in den Massenmedien, die die Politik ausmacht. Und das ist ja das, was wir in unserem Plan B in der Wissensmanufaktur schon damals 2011 veröffentlicht haben, dass die Machtstruktur aus einem bestimmten Finanzmonopol kommt, wo dann auch die Finanzinstitute dranhängen. Darunter sind dann schon die medialen Anstrengungen. Und dann kommt ein großer Schnitt in dieser Machtpyramide, und erst da unterkommen dann die Politiker und die entsprechenden Untertanen, die man auch Bürger nennt. Und das ist das Entscheidende, dass dieser Schnitt zwischen den Politikern und dieser darüber liegenden Medialpyramide steht. Und wir wissen, dass die Politiker sich ihre eigenen Ressourcen bei den Massenmedien erbetteln müssen. Und wenn sie nicht mitspielen, dann wissen wir, dass die Medien auch in der Lage sind, ganz schnell Politiker herauszukatapultieren. Und aus diesem Grunde weiß man jetzt nicht, ob Frau Baerbock überhaupt Herrn Scholz fragen muss oder vielleicht irgendwelche anderen große medialen Institute, die da irgendwo hinterstehen oder eben halt Medienkonzerne. Also was ich damit sagen will ist, du sprachst ganz am Anfang von dem Thema, man glaubt ja an etwas, Glauben war gerade die Sache und wenn es nur das Wetter ist, genau da sind wir mittlerweile gelandet. Das Wissen zählt nicht mehr, sondern Glaube. Das sind also mittlerweile unglaublich viele Religionen, die ich so momentan wahrnehme in meiner persönlichen Meinung und ich stelle fest, dass es dann auch den Begriff des Leugners ja gibt. Da gibt es einen Corona-Leugner, Klimaleugner, Virusleugner und was auch immer oder Impfleugner, was immer das alles ist. Und Leugner ist eigentlich eine Vokabel, die man aus der Religion kennt. Und daran merkt man, dass wir leider so ein bisschen die sachliche Ebene verloren haben und uns mittlerweile nur noch mit Religionen und Glaube beschäftigen. Und insofern passt auch diese Aussage von Frau Baerbock da ganz gut ins Bild.
Es gibt ja auch eine neue Mitarbeiterin im Klimaministerium, die oder im Außenministerium auch, die Frau Baerbock mit eingekauft hat von einem amerikanischen Think Tank, die ja wohl auch recht großen Einfluss haben soll auf die politischen Entwicklungen. Aber es gibt noch eine andere Spekulation, die vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Im Zusammenhang mit dieser überraschenden Aussage von Frau Baerbock, die ja schon diametral zu dem läuft, was Olaf Scholz als Kanzler von sich gibt. Also der Wochenblick schreibt, es ist jetzt ein Schreiben aufgetaucht der radikalen Klimavereinigung Letzte Generation. Das sind die, die sich jetzt auf den Straßen festkleben und den Verkehr stören und behindern auch wollen. Das ist ja auch der Vorsatz. Und dieses Schreiben wurde nur einen Tag vor dem Baerbock-Statement lanciert, heißt es hier. Man fragt, ob es einen möglichen Zusammenhang geben könnte. In diesem Brief kündigt die Letzte Generation, die eben auch mit Hungerstreiks und Festnahmen ihrer Aktivisten in den letzten Wochen beschäftigt waren, einen zeitnahen Sabotageakt an. Dieser Brief war auf den 19. April datiert, also vor 3 Tagen, unterschreibt die Gruppe wörtlich. Ab kommender Woche werden wir die Pipelines von Öl und Gas, die durch unser Land fließen, friedlich abdrehen, um uns mit unseren Körpern und mit Namen und Gesicht dem fossilen Wahnsinn in den Weg zu stellen. Denn, ja, also die Ansicht von der letzten Generation ist ja, dass dieser fossile Wahnsinn in Hungersnöte, Krieg und Vernichtung führe. Und weiter heißt es, daher weite man seinen Protest nun auf die fossile Infrastruktur aus. Dabei betont man angeblich, absolut gewaltfrei und friedlich vorzugehen, wollen keine Menschen gefährden oder verletzen, dass die deutsche Wirtschaft und die Energieversorgung für Millionen von Menschen natürlich, wenn sie ausfällt oder behindert wird, großes Leid auslösen könnte, Verlust von Arbeitsplätzen und so weiter, das kommt hier nicht zur Sprache. Und es heißt, dass sich die letzte Generation vorerst mit einem Lippenbekenntnis der Regierung zufrieden geben will. Wörtlich, wir möchten erneut betonen, sobald Sie in Gesprächen versichern, dass Sie allen Ausbau und Finanzierung von zukünftiger fossiler Infrastruktur stoppen, werden wir die Unterbrechung ruhen lassen. Und falls sich Vereinbarungen als leere Versprechungen herausstellen sollten, werden wir wiederkommen, bis das Notwendige erreicht ist. Und kurze Zeit später kam das Statement von Annalena Baerbock.
Naja, es gibt kein gesundes Staatsgefüge mehr und es wurde regelrecht zerschreddert durch diese Zersplittung und durch diese parteilichen Abrichtungen in verschiedenen Richtungen. Das sehen wir halt. Und diese jungen Leute, die kommen natürlich aus einer Indoktrinierungssituation heraus, denn das ist ja das, was die Schulen und auch die Universitäten ausmacht. Es wird ja nicht mehr so richtig ergebnisoffen argumentiert, sondern es wird mehr oder weniger abgerichtet, indoktriniert. Und die ergebnisoffene Forschung gehört längst der Vergangenheit an und Religionen haben diese Forschung ersetzt. Das kennen wir übrigens aus der Zeit der Sowjetunion, wo dann eben halt auch dieses Staatsgefüge, Planwirtschaft und all diese Dinge, die wir kannten, dann dahinter gekommen sind. Die Problematik ist dann, die werden wahrscheinlich offenbar erst dann wach, wenn sie Hunger haben und kämpfen müssen um das eigene Überleben. Denn offenbar sind ihnen die Zusammenhänge nicht bekannt. Und das müssen wir Alten uns auch auf die Fahne schreiben. Haben wir wirklich immer darauf geachtet, welchen Unsinn beispielsweise dort vermittelt wird, welcher Unsinn vermittelt wird? Ich habe gerade, wir haben uns gerade darüber gestern unterhalten, auch über das Thema Lehrer und Hochschullehrer und Universitätsprofessoren, die ja im öffentlichen Dienst sind, also Beamte sind, natürlich immer schon am Jahresanfang wissen, was sie am Jahresende verdient haben werden. Das ist auch für die gesamten Staatsbeamtenapparate, die dort eben halt hinterstehen. Das heißt, es sind keine Menschen, die vor der Problematik stehen, dass sie vielleicht am Jahresende arbeitslos sind und plötzlich ins soziale Abseits bis in die Obdachlosigkeit fallen können. Das ist denen offenbar überhaupt nicht bewusst. Und aus diesem Grunde argumentieren sie so. Und das auf der Grundlage von wissenschaftlich ausgebildeten Funktionären, die aber nicht wissenschaftlich, sondern religiös argumentieren. Siehe Klimapolitik und siehe diese gesamten Dinge wie Corona und so weiter, wo wir merken, dass eben halt ein ganz bestimmter Fokus hintersteht, wohin man argumentieren will und die Ergebnisoffenheit mehr oder weniger weggefallen ist. Das ist das Ergebnis, was wir jetzt haben. Noch eines dazu, wenn Frau Baerbock jetzt sagt beispielsweise, wir werden jetzt Öl und Gas nicht mehr bestellen dort. Ja, ich weiß gar nicht, ob man damit nicht Russland die Möglichkeiten jetzt wirklich bietet und sagt, warum sollen wir eigentlich warten, bis sie es abbestellen? Wir schalten schon vorher ab. Also ich meine, die Gefahr, dieses Spiel mit dem Feuer ist immens groß. Russland verkauft gerade sein Öl und Gas in 3/4 der gesamten Welt, die eben nicht an diesem Handelsembargo teilnimmt. Und Deutschland fokussiert sich ausschließlich auf eine Ausrichtung aus westlichen Vorgaben, die US-geprägt sind. Das muss man immer wieder sehen. So zumindest empfinde ich das. Und ich frage mich, wo hier die wirklich offene Haltung ist. Eine Außenministerin, die mittlerweile in 3/4 der Welt Deutschlands Ansehen aus meiner Sicht schwer schädigt. Ein Bundeswirtschaftsminister, der momentan dabei ist, die gesamte Wirtschaft mit zu zerstören, maßgeblich durch Fehlentscheidungen, die er mitträgt. Ein Bundeslandwirtschaftsminister, der momentan die Landwirtschaft mehr oder weniger regelrecht einbrechen lässt und dafür sorgt, dass selbst Brachflächen nicht mehr wieder renaturiert werden, damit die Agrarier das wieder nutzen können, um die Menschen zum Beispiel mit Essen zu versorgen. Ein Bundesfinanzminister, der die gesamten Staatsfinanzen dermaßen momentan gegen die Wand fährt. Ich frage mich, was ist das eigentlich für eine Politik und ein Plan, der dahinter steht? Das ist meine Frage, die mich eben halt unruhig werden lässt.
Ja, und also wir müssen natürlich über den Ukraine-Krieg sprechen. Wir reden davon, dass wir im Moment sehr schwer auch Informationen von Stellungnahmen aus Russland dazu bekommen. Russische Staatsmedien sind in Europa verboten, die Wiedergabe. Das heißt, man kann sich vielleicht selber bemühen. Wir versuchen hin und wieder auch von unabhängigen Medien die andere Position darzustellen. Es ist sehr wichtig, wenn man gerade einen Krieg erlebt, dass man als größtes Ziel versucht, die Kontrahenten an einen Verhandlungstisch zu bekommen. Und dazu muss man natürlich die andere Seite zumindest kennen oder zumindest einige wichtige Punkte kennen. Das Ganze ist in den Medien im Moment ein ziemliches Problem aus unserer Sicht, denn es wird relativ einseitig berichtet und die andere Seite wird kaum ernst genommen, sondern es wird verteufelt. Und deswegen, natürlich ist der Angriffskrieg alles andere als aufbauend, sondern es ist ein zerstörerischer Krieg, wie jeder Krieg zerstörerisch ist und gewesen ist. Und es gibt ja große Köpfe. Klaus von Donani haben wir heute eingestellt. Der war ja mal Bundesminister für Bildung und Wissenschaft und auch lange erster Bürgermeister in Hamburg. Aber auch er sagt, wir müssen eben auch mal das in den Kontext von anderen Kriegen stellen, die von anderen Ländern vom Westen her als Angriffskriege zu verurteilen sind und eigentlich das auch bis heute kaum thematisiert wird und dass man sich vor so etwas auf jeden Fall schützen und bewahren muss, dass so etwas noch einmal passiert.
Naja, und die Bilder von Herrn Donani, die haben Sie ja eingestellt in Markus Lanz' Sendung aus dem März dieses Jahres. Da war es natürlich schon sehr auffällig, vor allem, wenn man die Reaktion auch der Mitdiskutanten beobachtet. Dieses Entsetzen, wenn er zum Beispiel von einem widerrechtlichen Krieg im Irak spricht, das halten offenbar viele Journalisten oder viele Funktionäre, möchte ich mal sagen, einfach gar nicht mehr aus, weil es berührt sie offenbar. Und wenn ich dann gesehen habe, dass gerade jetzt am 24. war das, glaube ich, oder am 18., 19., ich habe keine Ahnung, der Brigadegeneral Erich Fahrt im ZDF gesprochen hat. Das war, glaube ich, gestern oder vorgestern bei Markus Lanz. Und er sprach davon, dass wir in Zentraleuropa keinen Stellvertreterkrieg brauchen, der das Potenzial hat, zu einem Nuklearkrieg zu eskalieren, weil Russland ist nicht Serbien und nicht der Irak und nicht Syrien und nicht Afghanistan, sondern eine bis an die Zähne hochbewaffnete Atommacht. Und wenn er so etwas sagt und dann wirklich in Frage stellt, wir müssen jetzt in die Verhandlungen kommen und Druck auf Ukraine und auch auf Russland machen, dass sie an die Verhandlungen kommen, dann ist das die logische Konsequenz und er kann einfach, man merkt richtig seine Verzweiflung, dass da ein Herr Hofreiter, ein Herr Anton Hofreiter, der wirklich da einem General die strategische Militärführung erklären will. Das sind natürlich schon Bilder, die historisch sind und die Verwirrung eben halt zeigen, in welche Richtung wir mittlerweile abgedriftet sind. Aber wichtig ist immer zu beobachten, wenn einer eine kritische Situation versucht zu benennen, auch ganz sachlich, ganz nüchtern, wie Herr Donani, das hat er ganz sachlich gemacht, wie die Emotionen hochgehen. Das heißt, wir haben die sachliche Ebene verlassen und sind auf der emotionalen Ebene mittlerweile regelrecht abgedriftet. Und damit werden die schwersten Kriege inszeniert mit dieser reinen Emotion. Das ist hochgefährlich.
Es ist natürlich auch nicht so, dass jetzt alle der Meinung von Anton Hofreiter sind und unterstützen und sagen, schickt so viele Waffen und Panzer wie möglich in die Ukraine. Weil natürlich klar ist, dass jeder, der keinen Krieg haben möchte und einen laufenden Krieg so schnell wie möglich beenden möchte, dass der überlegen muss, wie das am besten geht, mit welchen Methoden dies am besten möglich ist. Und das ist immer wieder Verhandlungen zu führen und alle an einen Tisch zu bekommen. Es gibt zum Beispiel jetzt einen offenen Brief von prominenten, zum Teil linken, prominenten Namen eben, einen offenen Brief, der Olaf Scholz auffordert, einen sofortigen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine zu erlassen. Und also das heißt, die Waffenlieferungen einzustellen an die ukrainischen Truppen und die Regierung in Kiew zu ermutigen, den militärischen Widerstand gegen die Zusicherung von Verhandlungen über einen Waffenstillstand und eine politische Lösung zu beenden. Und die Unterzeichner kritisieren, das meldet die Berliner Zeitung übrigens, die kritisieren, dass mit der Lieferung von Waffen sich Deutschland und weitere NATO-Staaten de facto zur Kriegspartei gemacht hätten und sie warnen vor einer atomaren Eskalation. Und die Waffenlieferungen und die militärische Unterstützung durch die NATO würden den Krieg verlängern und natürlich dementsprechend eine diplomatische Lösung in weite Ferne rücken. Der Preis, heißt es hier in dem Brief, eines längeren militärischen Widerstands wären, unabhängig von einem möglichen Erfolg, noch mehr zerstörte Städte und Dörfer und noch größere Opfer unter der ukrainischen Bevölkerung.
Ja, und da haben Sie aus meiner Sicht auch recht. Auch meine Meinung ist das Ganze. Wir haben ja hier zum Beispiel auch hier bei uns in Kanada Kontakte zu Ukrainern. Und es gibt einige Ukrainer, die jetzt aus Kiew geflüchtet sind und hier in Kanada aufgenommen werden. Und wir unterstützen natürlich auch diese ganze Geschichte. Das ist auch wichtig von unserer Seite. Denn es geht nicht darum, Partei für irgendeine Gruppierung, für die NATO oder für Russland zu ergreifen, sondern es geht immer um die Menschen. Und da ist es auch egal, ob das ein Westukrainer ist aus Kiew oder ein Ostukrainer in Donetsk. Es sind Menschen und da spielen die humanitären Werte einfach eine Rolle. Und wie wollen wir diese Gewalt beenden, wenn nicht durch Kommunikation? Und das ist der entscheidende Punkt.
In dem offenen Brief, den übrigens unter anderem Konstantin Wecker unterzeichnet hat, und auch Lück Jochemsen, das ist eine Fernsehredakteurin und Journalistin, ehemals ARD, die ich auch noch ganz gut kennengelernt habe, und Politologen, andere Schriftsteller wie Daniela Dahn Und also es sind einige, Antje Vollmer, die ehemalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Wie bitte?
Eine ganze Armada von Wissenschaftlern. Das ist also nicht irgendwie nur so drei Prominente, sondern es sind auch vor allem auch Menschen, die sich politisch mit diesen Themen, Kommission für Menschenrechte und so weiter, auseinandersetzen, die also auch fachlich die entsprechende Expertise aufweisen.
Genau, und in diesem offenen Brief heißt es weiter wörtlich: Trotz zwischenzeitlicher Erfolgsmeldungen der ukrainischen Armee, sie ist der russischen weit unterlegen und hat kaum eine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Der Preis eines längeren militärischen Widerstands wird, unabhängig von einem möglichen Erfolg, noch mehr zerstörte Städte und Dörfer und noch größere Opfer unter der ukrainischen Bevölkerung sein. Waffenlieferungen und militärische Unterstützung durch die NATO verlängern den Krieg. Und dann heißt es noch, es ist richtig, die Forderung, die Waffen nieder, in erster Linie an die russische Seite zu stellen. Doch müssen gleichzeitig weitere Schritte unternommen werden, das Blutvergießen und die Vertreibung der Menschen so schnell wie möglich zu beenden.
Ja, und das geht nur durch das Brechen der Muster, von denen wir gesprochen haben. Der widerrechtliche Kriegseintritt Russlands in die Ukraine steht außer Frage. Und wenn wir jetzt gerade aus der westlichen Welt jetzt versuchen wollen, in die Friedensverhandlungen kommen, dann kann man nur hingehen und sagen, ja, ihr habt diesen Fehler gemacht, und zwar einen kapitalen, das ist so, aber wir sind nicht besser im Westen. Auch wir haben eine ganze Geschichte, eine ganze Reihe von widerrechtlichen Kriegen, für die wir uns schämen müssen. Und wenn wir auf der Ebene in eine Kontaktlage kämen und sagen, okay, lasst uns diese Muster brechen, indem wir sagen, wir rechtfertigen nicht unsere unredlichen Kriege mit anderen unredlichen Kriegen, sondern wir stellen uns der Situation und sagen, unsere Kriege, Irak, Syrien, Afghanistan und so weiter, waren alle unredlich. Und dieser Krieg beispielsweise, der jetzt gemacht wurde, nimmt dieselben Mittel, dieselben Muster auf und ist auch unredlich. Und aus diesem Grunde kann man nur auf dieser Ebene, wenn man überhaupt an Frieden interessiert ist, eine Konferenz diesbezüglich einräumen. Die Frage ist, will man überhaupt den Frieden? Und dann ist die Frage, wer will ihn nicht? Denn ich bin sicher, die meisten Menschen wollen den Frieden, nahezu alle Menschen wollen den Frieden. Wer ist die Gruppe, die es nicht will?
Die Frage steht jetzt offen im Raum. Genau. Gut, also ich möchte noch weiter vorlesen aus dem Brief, damit ihr erkennt, wie andere diese Situation einordnen. Und ich meine, das sind nicht irgendwelche dahergelaufenen Leute, sondern durchaus welche mit Verstand, die ja auch nicht sagen, ihr tut dem Russen Unrecht. Im Gegenteil, das ist ein widerrechtlicher Krieg. Das wird auch hier dargestellt und klargestellt. Die Berliner Zeitung druckt ihn ab. Also es ist hier nichts irgendwie Verschwörung oder so. Und daher sind auch diese Sätze vielleicht nicht ganz unwichtig, dass sie einmal überdacht werden. Da heißt es, wir fordern daher die Bundesregierung auf, die EU- und NATO-Staaten, die Waffenlieferungen an die ukrainischen Truppen einzustellen und die Regierung in Kiew zu ermutigen, den militärischen Widerstand gegen die Zusicherung von Verhandlungen über einen Waffenstillstand und eine politische Lösung zu beenden. Die bereits von Präsident Selenskyj ins Gespräch gebrachten Angebote an Moskau, mögliche Neutralität, Einigung über die Anerkennung der Krim und Referenden über den zukünftigen Status der Donbass-Republiken bieten dazu eine reelle Chance. Verhandlungen über den raschen Rückzug der russischen Truppen und die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine sollten durch eigene Vorschläge der NATO-Staaten bezüglich berechtigter Sicherheitsinteressen Russlands und seinen Nachbarstaaten unterstützt werden.
Richtig. Und es ist nicht nur Selenskyj, der diese Vorschläge macht. Wo, wie ich jetzt mitbekommen habe, haben die Russen ja auch Vorschläge zu Konferenzen gemacht, um hier eine autarke Region der Ukraine festzuschreiben. Und damit wäre die Situation für einen Frieden gewährleistet. Und alle Menschen könnten dann in Frieden wieder leben miteinander. Und wenn das Problem zwischen Ost- und Westukraine einfach ist, aber hier geht es offenbar nur um Strategien, wenn also das nicht funktioniert zwischen diesen russischen Orientierten und den westlich Orientierten, ja, dann gibt es die normalste Sache von der Welt. Man zieht dort einfach eine Grenze, trennt sie von voneinander, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann. Und das hat sich bewährt. So sind Staaten eigentlich immer entstanden.
Ja, und dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann, das haben jetzt diese Protagonisten hier in dem offenen Brief formuliert. Völlig anderer Meinung ist dagegen Bundesfinanzminister Christian Lindner, der nach Bildinformationen aus Teilnehmerkreisen in das von ihm geleitete Treffen der G7-Finanzminister in Washington eingegriffen hat und hat gesagt, die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Die Bild-Zeitung schreibt, ein Satz, der wegen seiner schlichten Klarheit mit einhelligem Applaus in der Runde aufgenommen wurde. Doch wie die Weltgemeinschaft aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hervorgehen wird, darüber sind viele Top-Politiker am Rande des Weltwirtschaftsgipfels wenig optimistisch. Der Grund, so klar die Rollen von Täter und Opfer in den Augen vieler Beobachter verteilt sind, so kompliziert und düster sind die machtpolitischen und geostrategischen Folgen des Krieges, schreibt die Bild und nimmt als Beispiel, dass bereits im Vorfeld des Washingtoner Treffens deutlich gewordene Beispiel, bei dem auch die Finanzminister der großen 20 Industriestaaten, also G20, zu dem eigenen Treffen zusammenkamen. Die Frage, warum nicht Russland einfach aus der Runde ausschließen? Die Antwort ist einfach, heißt es, weil aus den G20 dann nicht G19 werden, sondern G10 oder G12. Denn bei einem Rauswurf würden Verbündete Russlands wie etwa China, Indien, Brasilien den Club in Anführung ebenfalls verlassen. Eine Gesprächsrunde, bei der allein durch die Abwesenheit von China und Indien mehr als 2 Milliarden Menschen nicht mehr vertreten sind, wäre schwierig.
Ja. Genau, so sehe ich das auch. Und ich habe hier auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Relevanz nicht wirklich erkannt wird. Es geht hier nur auch um die Strategie der momentanen öffentlichen Politik. Es geht um Russland und es geht um USA und es geht um Indien und um Pakistan. Als handelt es sich da um irgendwelche theoretischen Gebilde. Es leben dort überall Menschen. Und wenn wir wissen, dass wir zum Beispiel heute schon erkennen können, dass die Lieferketten Problematik, will ich es mal nennen, aus Shanghai, sich bald massiv auswirkt in Europa, dass die ganze Nahrungsmittelversorgung aus der Ukraine und auch aus Russland Europa existenziell bedroht. Und wenn wir wissen, dass zum Beispiel man dann in Notfallmaßnahmen die Menschen in Europa versorgen muss, zum Beispiel mit Getreide, dazu braucht es große Zugwaggons. Wo kommen die Zugwaggons her irgendwann? Ich gehe davon aus, dass der Frieden wieder auftauchen muss, einfach weil die Leute Hunger haben. Und dann werden die großen Züge eben halt fahren, und zwar auf einer Breitspur. Das heißt, die Schienenstrecken in Russland sind anders als in Europa. Und diese Breitspur, die zieht sich durch die Ukraine durch und könnte bis in die Slowakei reingehen, sodass man dort zentral in Europa die Menschen notversorgen könnte. Dazu ist die Ukraine essentiell notwendig. Würde man die Ukraine nicht nutzen, müsste man quasi die Züge umspuren auf schmalere Schienennetze, die europäisch sind. Und das würde zusätzlich Zeit eben bringen. Das heißt, die Ukraine ist ein ganz wichtiger Staat in diesem Intermarium-Konzept. Das ist das, was USA natürlich verfolgen, nämlich von Ostsee zum Schwarzen Meer. Das sind die beiden Intermarien, die beiden Meere und dazwischen die beiden Länder. Und das sind andere Strategien, die da eine Rolle spielen. Aber für die Versorgung der Menschen ist nämlich genau der Durchbruch dieses Walls zwischen der Versorgungsgebiete, nämlich aus Russland und Europa, essentiell wichtig. Und da spielt Ukraine eine wirklich wesentliche Rolle. Diese ganzen Themen werden nicht diskutiert, sondern es wird nur gesprochen von, was sagt Washington, was sagt Moskau, was sagt Putin und wer ist der Böse und wer ist der Gute. Das heißt, wir haben die Sachlichkeit längst verloren und dabei auch die Menschlichkeit, weil menschliche Leben hängen davon ab.
Die Bild-Zeitung formuliert das ähnlich. Die zitiert hier einen hochrangigen Gipfelteilnehmer, der sagt, gerade angesichts knapper werdender Ressourcen zum Thema Nahrung, Energie und Rohstoffe wäre die Gefahr kriegerischer Auseinandersetzungen um ein Vielfaches höher als bisher. Und er sagt wörtlich, vor dieser Welt sollten wir uns fürchten. Und hier heißt es weiter, dass das neue Angstwort jetzt heißt Deglobalisierung. Also hier heißt es bei Bild, ging man bisher davon aus, dass die Welt im Zuge der Globalisierung langsam aber stetig zusammenwachsen würde, so könnten sich nun wieder neue Blöcke bilden. Länder, die klar gegen Russland stehen, solche, die Russland unterstützen, jene, die sich neutral verhalten und auf keine Seite schlagen wollen. Die Folge wäre, dass diese Blöcke sämtliche Streitthemen der Welt überlagern und jeder Konflikt entlang dieser Frontlinien ausgetragen würde. Ganz gleich, ob Impfstoff oder Rohstoffverteilung, Rüstung oder Wirtschaftshilfen, die neuen Blöcke würden sich Konkurrenz machen, Einflusszonen abzustecken suchen und versuchen, unentschiedene Länder zu sich herüberzuziehen.
Ja, und hier werden natürlich wieder auf alten Mustern Gespräche geführt und neue Innovationen in den Gedanken überhaupt nicht zugelassen. Denn es gibt nicht nur Globalisierung und Deglobalisierung, es gibt auch Regionalprinzipien. Das ist etwas völlig anderes. Die Deregionalisierung bedeutet aus Sicht der heutigen, ich sag mal, Globalisierungsreligion, die sich gerade verabschiedet, dass die Gegenvariante dann die Staatengebilde sind, so wie die Vielstaaterei in Europa, die wir hatten in den letzten Jahrhunderten, bevor die Industrialisierung kam, die uns übrigens aber auch extrem viel Kultur gebracht haben. Wenn wir uns beispielsweise ansehen durch die Regionalprinzipien, wie beispielsweise Menschen sich traditionell entwickeln konnten, wenn wir uns die Städte angucken wie Lübeck, wenn wir uns große Städte angucken, auch wie Rom oder was auch immer, wo wir sein können, Budapest, dann merken wir, welche großen kulturellen Grundlagen dort waren. Das sind ganz wichtige Grundlagen übrigens auch für die Menschen, sich mit der Heimat verbunden zu fühlen und zu verhindern, dass zum Beispiel solche Gebäude, zum Beispiel solche Strukturen, solche großen Denkmäler irgendwann zerstört werden. Und dann kam irgendwann die Globalisierung. Und wenn ich mir heute die großen Stadtkerne von Prag ansehe, aber rundum beispielsweise sind es nur noch seelenlose Hochhäuser, die gebaut werden, die mehr oder weniger nur Wohnung bieten, also quasi einen Raum zum Leben bieten, aber keine Lebensfreude, keine Lebenskultur, keine Tradition mehr mit abbilden können. Und ich dieses Phänomen weltweit überall habe, dann sehen wir, dass diese Globalisierung nicht funktioniert hat. Und wenn ein Begriff wie Globalisierung so isoliert steht, muss man sich fragen, gibt es eigentlich eine Gegenvokabel? Es gibt keine. Bei Schwarz weiß ich, die Gegenvokabel ist Weiß. Bei Heiß weiß ich, die Gegenvokabel ist kalt. Aber bei Globalisierung gibt es nicht einmal eine Gegenvokabel. Das heißt, wir haben gar keine Alternative, also eine alternativlose Situation. Die nutzt man jetzt aus, indem man jetzt einfach von einer Deglobalisierung spricht. Und man könnte auch auf die Idee kommen, kreativ tatsächliche Lösungen für die Menschen auf regionaler Ebene zu finden. Im Plan B gehen wir auf diese Dinge eben halt auch ein.
Deglobalisierung ist jetzt das neue Angstwort, lernen wir. Die Überschrift dieses Artikels bei Bild heißt auch Kampf um die Weltordnung. Also das sind ja alles eigentlich Begriffe, die bis vor kurzem im Reich der Verschwörungstheoretiker zu finden waren. Aber es scheint jetzt doch mehr und mehr klar zu werden, dass sich ein Kampf entwickelt. Andreas, du erläuterst das hier schon lange, dass da sich verschiedene Blöcke nicht bilden werden, sondern schon längst gebildet haben. Denken wir nur an die BRICS-Staaten. Dazu gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Weitere stehen da auf der Warteliste, die demnächst dazu kommen. Der Bereich, der Einflussbereich Russlands und Chinas wird immer größer. Und die Bild-Zeitung sagt hier auch, zum Beispiel nennen die ein Detailbeispiel, hier die Ukraine, so werde derzeit im Westen des Kriegslandes großflächig die Saat auf die Felder gebracht. Das Problem: für den Abtransport der Ernte fehlen die Transportkapazitäten, um etwa Weizen oder Ölsaaten in die Empfängerländer zur Weiterverarbeitung zu bringen. China hat noch Transportkapazitäten, vor allem Frachtschiffe. Da China aber derzeit an der Seite Russlands steht, würde der Westen alles daran setzen, China diese wertvolle Fracht nicht zu überlassen. Vor dem Krieg wäre das alles kein Thema gewesen. Und hier wird noch ein US-Stratege zitiert, der sagt, die mögliche Rückkehr der Blöcke ist keine gute Nachricht, denn neben der Konkurrenz wächst auch das Zerstörungspotenzial, etwa durch gezielte Wechselkursmanipulation. künstliche Verknappung von Rohstoffen oder Marktzugängen, Währungsreserven in Fremdwährungen könnten wieder verstärkt zu wirtschaftlichen Waffen werden und die verständlichen Bestrebungen, sich wirtschaftlich von anderen Blöcken unabhängig zu machen, erhöhen natürlich den Druck auf Auslastung, treiben die Preise, weil die Märkte kleiner wären. Und es wird noch ein düsteres Fazit gezogen: Die Ukraine mag am Ende gewinnen. Weil aber ein Russland unter Putin auf lange Sicht kein normaler Gesprächs- und Handelspartner sein wird, könnten wir alle verlieren.
Ja, und Sie bringen das da sogar auf den Punkt, wenn Sie zum Beispiel sagen, dass in der Westukraine jetzt Getreide angebaut wird, aber wie soll es abtransportiert werden? Und da sind die Schienennetze eben halt von einer hohen Relevanz, von denen ich gerade sprach. Und die laufen nun einmal durch die Ukraine. Und von dort aus könnte man natürlich dann entsprechend auch die Versorgung von Zentraleuropa weiterhin vornehmen. Ja, also wir sehen hier im Moment tatsächlich, dass diese große Blocksituation sich tatsächlich reaktiviert. Dieser Zentralismus ist ja nicht neu. Schon im alten Rom war ja mehr oder weniger die Weltmacht angestrebt. Und das ist dieser alte Kampf, Zentralismus gegen Regionalismus. Und der Zentralismus hat eigentlich immer verloren, weil die einzelnen Völker, die einzelnen Gebiete, die einzelnen, wie nennt man sie eigentlich, Bürger einer bestimmten Ethnie, ich weiß gar nicht, wie man das noch ausdrücken darf, ohne jetzt irgendwo gegen eine Vorschrift der Sprache zu verstoßen. Wir sind ja momentan wirklich eingedampft worden in der Möglichkeit der offenen Sprache. Aber deshalb hat man ja letztendlich auch diesen Begriff des Rassismus irgendwann reingebracht. Das war ja eine dramatische Geschichte, nämlich so, als zum Beispiel die Reinheit der Rasse ein Riesendrama war und auch ist, während man jetzt eine andere Form von Rassismus fährt, indem man sagt, die Vermischung der Rasse ist jetzt die neue Doktrin. Auch das ist ja eine Form von Rassismus. Nicht, dass sich verschiedene Ethnien zusammentun, sondern dass es eben halt ein politisches Programm, eine Agenda ist, die dahinter steht, um damit eben halt die Regionalstrukturen damit auch als Alternative auszumerzen. Das ist ja das, was dahinter steht. Und Europa, zurück auf die Blöcke, ist mehr oder weniger zwischen den beiden Blöcken Russland und USA mehr oder weniger im Schwitzkasten. Die liegen genau dazwischen. Und genau dort befindet sich mehr oder weniger das Gebiet, was man mehr oder weniger, es kommt einem schon fast vor, opfern will, im Interesse irgendwelcher Blockrichtungen, die da als Religion hinterstehen. Es ist schon wirklich wichtig, dass man versucht, mal die Hintergründe zu verstehen und auch zu durchdenken, was steht wirklich dahinter.
Ja, und jetzt kommen wir wieder zu den Energielieferungen aus Russland. Annalena Baerbock hat also am Mittwochabend verkündet, Deutschland zieht sich aus der gesamten Energieversorgung zurück. Bis zum Jahresende will man komplett aus dem Öl raus sein. Gas soll reduziert werden, Schritt für Schritt. Und die Umweltaktivisten werden zufrieden sein. Viele andere Vertreter der EU-Länder auch. Denn es gibt durchaus eine ganze Menge Leute und Ländervertreter, die dies fordern. Aus Deutschland sind, was die Regierung angeht, was den Kanzler angeht, was auch Superminister Habeck angeht, die Töne immer noch etwas verhaltener. Denn diese Vertreter wissen, welche enormen Auswirkungen dies auf die Wirtschaft und Industrie in Deutschland hätte. Zu diesen Einzelheiten kommen wir in diesem Podcast heute auch noch. Aber Deutschland wird jetzt schwer kritisiert. Und zwar aus verschiedenen Ländern von sehr meinungsstarken Stimmen, die dort so das Wort immer wieder ergreifen. Wir schauen mal als erstes nach Großbritannien. Da hat sich Matthew Lynn gemeldet in der Mainstream-Zeitung The Telegraph. Er ist ein Finanzkolumnist, Autor. Er schreibt für WSJ Market Watch, für Spectator, für Money Week, für den Telegraph und auch als Kolumnist für The Sunday Times und Bloomberg war er tätig. Also er hat Ahnung, er hat aber auch Einfluss. Seine Stimme hat Gewicht. Und er schreibt in diesem Meinungsartikel bei Telegraph Folgendes. Das Gas fließt immer noch durch die Pipelines, quer durch Europa. Das Öl wird immer noch in den Raffinerien abgeladen und 800 Millionen Euro pro Tag werden direkt nach Moskau geschickt. Deutschland und in geringerem Maße auch Italien finanzieren effektiv Wladimir Putins brutalen Angriff auf die Ukraine. Deutschland debattiert zwar darüber, das Gas abzudrehen, es setzt sich Ziele für die Beendigung der Zahlungen an Russland und für die Erkundung alternativer Lieferquellen, die das Licht am Laufen halten würden. Doch im Moment hat es beschlossen, dass die Kosten für die deutsche Industrie zu hoch wären. Das ist völlig inakzeptabel. Wenn die Deutschen dieses Opfer nicht bringen wollen, ist das ihre Sache. Es gibt jedoch keinen Grund, warum der Rest der Welt dies tolerieren sollte. Der Zeitpunkt für die Verhängung von Sanktionen gegen Deutschland ist sicherlich nahe.
Ja, was für eine Hybris, die ich hier erkennen will. Also wenn ich sehe, dass der Rest der Welt sich gegen Deutschland stellt, dann weiß ich nicht, wie groß er den Rest der Welt sieht. Das sind ja schon fast so kolonial Hintergrundgedanken. Ich hier aus United Kingdom sage mal eben, wie es abgeht. Es gibt ja mehrere Bilder, die man jetzt fassen kann. Erstens, diese Gastransporte laufen durch die Pipelines auch durch die Ukraine. Das heißt, mit keinem Wort wird argumentiert, wie viel Millionen die Ukrainer bekommen. Und zwar permanent aus Russland, dadurch, dass das russische Gas durch die Ukraine, also durch das gegnerische Kriegsland, fließt. Stattdessen werden angegriffen die Länder, wo es auch durchfließt oder wo es auch ankommt. Aber Ukraine wird bei der Gelegenheit nicht erwähnt. Und da wird einem natürlich klar, dass gerade die Ukraine und England sehr stark miteinander verbunden sind. Und das hat vielleicht auch eine gewisse Tradition. Wir hatten neulich mal darüber gesprochen, auch über diesen Aufsatz von Thierry Messon, dass hier gewisse Parallelen sich wieder aufgetan haben, dass man damals auch von Seite des United Kingdom und Amerika, das ist ja eine Achse, die damals auch schon da war, dass man dort damals aufgesetzt hat und hat Anfang der 30er Jahre sehr stark auf Deutschland gebaut. Und zwar Anfang Deutschlands, als dann auch das Dritte Reich aufgebaut wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Dritte Reich sich gegen USA gestellt hat und gegen England gestellt hatte. Und dann wurde es plötzlich anders. Bis dato hatte man das Ganze ja noch durchfinanziert. Und wir sehen auch hier, weil die Ukraine natürlich ein sehr starker Verbündeter war, nämlich in den 40er Jahren mit Deutschland und dort natürlich auch eine entsprechende nationalsozialistische Gedankenwelt immer wieder vorzufinden sind und große dieser Personen natürlich auch, wie Stefan Bandera, als große Skulpturen in den Städten, wie in Lemberg zum Beispiel stehen, wo viele Leute zu seinem Geburtstag dann irgendwelche Kränze hinlegen. Ich meine, das sind schon Dinge, die kritisch sind. Und wenn man jetzt sieht, dass England sich sehr stark auf die Ukraine fokussiert, sie auch versucht zu finanzieren und auch mit Waffen entsprechend beliefert, dann fragt man sich, geht es wieder darum, dass man Sowjetunion, die ehemaligen Sowjetgebiete, so meine ich das, also Russland, wieder gegen Europa mehr oder weniger aufhetzt? Denn wenn man Gegner beispielsweise besiegen will, ist es immer am besten, dass man sie gegeneinander aufhetzt. Dann können sie sich aneinander abarbeiten und wenn sie dann aus dem letzten Loch pfeifen, kommt ein Dritter und übernimmt das ganze Staatengebilde. Auch diese Dinge stehen dahinter. Nun ist vielleicht auch klar, warum beispielsweise Großbritannien nicht am Euro damals teilgenommen hat, sondern nur an der EU und ja durch den Brexit wieder ausgestiegen sind. England war ein großer Nettoeinzahler, genau wie Deutschland in die EU. England ist raus. Aus diesem Grunde haben sie nichts mehr zu befürchten, wenn auch die EU zu schweren Schaden kommt und damit die Wirtschaft mehr oder weniger kollabiert, neben den militärischen Auseinandersetzungen, die ja ebenfalls Europa dabei destabilisieren werden. Und irgendwo kommt bei mir so der Gedanke, ist da eine größere Kriegsstrategie im Hintergrund? Ich will es gar nicht beantworten, ich will die Frage einfach im Raum stehen lassen.
Es klingt jedenfalls nicht so freundlich, was hier gegen Deutschland gefahren wird. Wir kommen ja gleich auch noch zu anderen Stimmen. Hier heißt es weiter in dem Artikel von Matthew Lynn bei Telegraph: Deutschland hat beschlossen, dass dies zu viel wirtschaftlichen Schmerz verursachen würde. Es würde zu sozialen Unruhen kommen, so Wirtschaftsminister Robert Habeck. Laut der deutschen Chemieindustrie könnte es zu einem katastrophalen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit kommen. Und große Hersteller warnten, dass sie möglicherweise monatelang ihre Werke schließen müssten. Ein in Berlin erstellter Notfallplan Gas warnt vor möglichen Rationierungen, der Rückkehr zur Heimarbeit und der Umstellung von Büros und Fabriken auf 3 Tage pro Woche. Die Regierung ist zu dem Schluss gekommen, dass sich die damit verbundenen Schmerzen nicht lohnen. In der Realität, sagt Herr Lin, ist das umstritten. Deutschland ist eine der reichsten Gesellschaften der Welt und hat mit 60% eine der niedrigsten Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Es könnte 10 Prozentpunkte dazugeben, um für den Schaden aufzukommen, ohne dass es jemand wirklich merkt. Das wäre weniger teuer als der Umgang mit Covid-19. Die deutsche Regierung und die führenden Vertreter der Industrie haben einfach beschlossen, dass es sich nicht lohnt, diesen Preis zu zahlen. Es steht Deutschland frei, diese Entscheidung zu treffen, wenn es das möchte. Und er wiederholt, es gibt aber keinen Grund, warum der Rest der Welt sie akzeptieren sollte. Jeder, der deutsche Autos, Chemikalien, Werkzeugmaschinen oder Elektrogeräte kauft, zahlt für russisches Gas. Und dieses russische Gas bezahlt die Soldaten, die Städte in der Ukraine bombardieren. Und dann fragt er, und die Lösung? Es ist nicht schwer, sie zu finden. Da immer mehr Gräueltaten russischer Soldaten aufgedeckt werden, ist sicherlich der Moment gekommen, auch gegen Deutschland Sanktionen zu verhängen. Und das könnte auf verschiedene Weise geschehen. Man könnte vorübergehend Zölle auf deutsche Exporte erheben und das Geld an die Ukraine schicken, um deren Kriegsanstrengungen zu finanzieren und den Millionen von Flüchtlingen zu helfen. Wir könnten ein 6-monatiges Verbot für deutsche Exporte verhängen und dieses so lange verlängern, bis der Krieg vorbei ist oder die Gaspipelines stillgelegt werden. Alternativ könnten wir einen Verbraucherboykott organisieren. Schließlich zahlt jeder, der einen neuen BMW oder Volkswagen kauft, indirekt für Putins Armee. Ein Punkt, den man bei der Wahl eines neuen Autos bedenken sollte. Die Kosten wären gar nicht so hoch. Sicher, Deutschland ist einer der führenden Hersteller der Welt, aber wir können auch Autos aus Frankreich oder Japan und Chemikalien aus Südkorea oder den USA kaufen. Es gibt nichts, was nicht relativ einfach anderswo beschafft werden könnte. Die Auswirkungen in Deutschland wären jedoch dramatisch. Würde man das Gas abstellen, würde das der deutschen Industrie schaden. Aber das gilt auch, wenn man das Gas nicht abstellt.
Ja, es fällt mir nur ein, Geschichte reimt sich. Und ich bin wirklich erschüttert, wenn ich das hier höre, was wir hier haben, weil das kommt mir alles so bekannt vor. Das habe ich alles schon mal irgendwo in der Schule auch gelernt, dass es so etwas gegeben hat, wie man beispielsweise Gegner mehr oder weniger destabilisiert. Ich frage mich erstens, dass Deutschland das reichste Land Europas ist. Da muss man erstmal definieren, wen meint er mit Deutschland? Denn wenn ich mir Italien angucke, die Bürger in Italien haben ein höheres Sparvermögen als der deutsche Bürger. Ich glaube, der griechische Bürger hat ein höheres Sparvermögen als der deutsche Bürger. Jetzt ist die Frage, was meint man mit Deutschland? Meint man damit irgendein Staatsgefüge? Meint man damit internationale Konzerne, die ihre Geschäfte in Deutschland tätigen? Oder meint man die Menschen, die dort leben? Das möchte ich erstmal in Frage stellen. Und wenn wir das nämlich mal zugrunde legen, dann sind die italienischen Bürger im Durchschnitt wohlhabender als die Deutschen. Der Unterschied ist, die italienische Regierung und das Staatsgefüge ist pleite. Stimmt. Während in Deutschland das deutsche Staatsgefüge und die Parlamente, das sehen wir auch an den recht üppigen Ausstattungen der Regierungsgebäude und so weiter, die haben keine Probleme. Die sind sehr wohlhabend. Also wenn wir das sehen, die amtliche Beamtenadministration und vergleichen sie mit anderen, dann ist Deutschland recht gut gestellt. Aber die Bürger selbst eben nicht. Und jetzt frage ich, um wen geht es eigentlich, wenn wir uns politisch um Bewertungen beschäftigen? Dann müssen wir feststellen, es geht aus meiner Sicht natürlich auch um die Menschen, die dort leben. Oder habe ich das falsch verstanden, dass die Abgeordneten und Beamten auch Diener des Volkes sind und dafür zu sprechen haben? Und das ist das, was mich da so wahnsinnig unruhig macht. Und wenn jetzt so ein Feindbild aufgebaut wird, nach dem Motto, kauft keine deutschen Produkte, das fällt mir auch ein, in bestimmten Bereichen vor nicht allzu langer Zeit.
Ja gut, man soll ja auch keine russischen Produkte mehr kaufen und man soll bei Ungeimpften oder bei Impfkritikern nicht mehr einkaufen. Also wir haben ja mehrere Aussagen dieser Art in der letzten Zeit schon so erlebt. Das scheint einfach auch ein neues Narrativ zu sein.
Ja, offenbar ist es so. Ich habe mit meinem ersten Kommentar dazu in der Geschichte, glaube ich, ganz viel gesagt. Und da würde ich mich jetzt wiederholen. Ich finde, dieser Bericht an sich, den du gerade dort dargestellt hast, der ist schon so entlarvend und allein auch in sich selbst schlüssig und erklärt, dass man so ziemlich weiß, wohin der Hase hinläuft.
Ich möchte jetzt mal, dass wir uns einen Weltartikel gemeinsam ansehen. Und dieser Weltartikel, der bringt auch noch ein paar Zitate aus anderen Seiten. Zum Beispiel der Journalist und Politiker der linksökologischen französischen Partei Place Publique, Raphael Glücksmann, wird hier zitiert und sagt, Deutschlands führende Rolle wird mit dem Ukraine-Krieg als beendet anzusehen sein. Und dies liege an der Führung von Olaf Scholz. Er schreibt auf Twitter, Bundeskanzler Scholz hat es gerade bekräftigt. Wir können nicht darauf zählen, dass Berlin europäische Prinzipien und strategische Interessen verteidigt. Scholz' Position zum Energieembargo und zur Waffenlieferung zeige, dass die wörtlich von uns allen erhoffte Änderung nicht eingetreten ist. Der Sohn übrigens des verstorbenen Starphilosophen André Glücksmann, so heißt dieser, oder das ist Raphael Glücksmann, zieht als Fazit wörtlich, dieser Krieg setzt der deutschen Führung in Europa ein Ende.
Ja. Es sinkt für sie das Niveau. Also wir haben hier wieder eine Argumentation, die einen mehr oder weniger fassungslos macht. Ich weiß gar nicht, ob diesen EU-Staaten wie Frankreich oder auch Italien oder auch die anderen Staaten, die so momentan so relativ deutschlandkritisch sind, ob denen bewusst ist, dass Deutschland der größte Einzahler in die EU-Kasse ist. Weil die größte Volkswirtschaft zahlt auch am meisten ein. Und wenn jetzt die Hand, die einen füttert, gebissen wird, dann frage ich mich, ob man sich darüber im Klaren ist, wenn die Hand plötzlich ohne Finger dasteht, ob die da noch groß was liefern kann. Das heißt, hier wird momentan tatsächlich auch die Auflösung aus meiner Sicht der Europäischen Union in irgendeiner Form schon vorbereitet. Denn wenn nämlich die gesamte wirtschaftliche Struktur Europas in sich mehr oder weniger eingedampft wird, dann spielt natürlich Europa als Wirtschaftsfaktor auch keine Rolle mehr, sondern wir haben zwei große Global Player. Das eine wird die US-Administration und auf der anderen Seite wird das eben halt China sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon wirklich sehr ungewöhnlich, dass also die Politiker aus diesen anderen Ländern, die ja davon partizipieren, von der großen Volkswirtschaft Deutschland, dass die momentan so gnadenlos draufhauen. Was ist eigentlich dieser Impuls des Hasses, der da mitläuft? Das kann ich ja nur als Hass empfinden, denn alle leben ja davon.
Nun ist der Raphael Glücksmann nicht Vertreter Frankreichs, aber er ist ein angesehener Denker und wird auch ernst genommen. Und er steht nicht allein mit seiner Kritik, denn der frühere Präsident des Europäischen Rates und ehemalige Ministerpräsident Polens, Donald Tusk, hat auch auf Twitter am vorgestrigen Mittwochabend veröffentlicht, wörtlich, die Deutschen müssen die Ukraine heute fest unterstützen, wenn wir glauben sollen, dass sie die Schlüsse aus ihrer eigenen Geschichte gezogen haben.
Ja, der Europäische Rat darf auch nicht mit der EU, mit dem EU-Rat verwechselt werden. Das ist separat. Interessant ist, dass der polnische Stratege dort zu Rate gezogen wird, aber zum Beispiel alternativ kein ungarischer Kollege, der nämlich direkt daneben sitzt. Also insofern ist das Problem aus meiner Sicht, dass hier mehr oder weniger immer diese Einseitigkeit da ist. Es sind keine Lügen, wenn einer sagt, das ist Lügenpresse oder so etwas, ist das viel zu kurz gesprungen. Ich frage mich, ob überhaupt ein Interesse bei den Medien an der Wahrheit vorhanden ist. Ich kann durch selektive Auswahl bestimmter Strukturen natürlich immer ein ganz bestimmtes Bild erzeugen. Und das wird hier aus meiner Sicht gemacht. Und wenn es ein solcher Nebensatz ist, alle haben gehofft, dass Olaf Scholz die und die Bekanntmachung gibt und sind enttäuscht worden. Und damit wird natürlich ein Bild suggeriert. Und wenn ich jetzt beispielsweise aus meiner Empfindung heraus sage, also ich hätte es nicht so gesehen und ich bin nicht sehr stabil, dann kann es sein, meine Meinung kommt überhaupt nicht drin vor, weil alle anderen haben es ja gehofft, da liege ich eventuell falsch mit meiner Meinung. Und so lassen sich die Menschen dann eindampfen und führen. Ist relativ auch leicht erkennbar.
Ja, das hat ja Elisabeth Nölle-Neumann schon mit der Schweigespirale eindrücklich dargestellt. Es gibt aber noch mehr Stimmen, Andreas. Also du brauchst dich nicht jetzt umzudrehen und zu gehen. Wir haben noch ein paar. Und zwar wird hier der frühere Leiter der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew, der Ukraine-Experte Sergei Sumlenny, zitiert, der Olaf Scholz diese Woche als den schlechtesten deutschen Kanzler seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet hat. Und er sagt weiter, die Grünen und die FDP seien mitverantwortlich für diesen Katastrophenkanzler. Und wörtlich, das Blut der europäischen Nachbarn klebt an ihren Händen. Also ihr großgeschrieben, damit meint Herr Scholz.
Ja, das sind schon wirklich die großen Geschütze, die aufgefahren werden. Das kennen wir ja auch von dem ukrainischen Botschafter in Berlin, der mehr oder weniger auch ehemalige Kanzlerberater sogar als völlige Loser bezeichnet hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher wurde man für solche Entgleisungen als Botschafter einberufen und bekam links und rechts ein paar hinter die Löffel und ist dann aber abkommandiert worden und dann wurde man ersetzt. Heute steht man dann da und man duckmäusert sich und sagt, naja, wenn der das sagt, dass wir alle Loser sind, müssen wir das glauben. Und wenn ich mir vorstelle, dass die gesamte Merkel-Administration, ich hätte nie geglaubt, dass ich an der Stelle da noch mal was Gutes im Nachhinein finden kann, die zumindest versucht hat, keine Eskalation zwischen Russland und Europa hinzubekommen. Das ist ja genau die Situation. Und dort die gesamten Politiker, die für den Frieden gesorgt haben, beispielsweise, ob das ein Gabriel war oder eben halt auch andere Politiker, die eine große Rolle gespielt haben, auch der Bundeskanzler Schröder damals beispielsweise, all die werden jetzt mehr oder weniger an den Pranger gestellt und werden völlig abgewatscht. Und das sind die ersten ganz klaren Tendenzen zum wirklich kompletten Totalitarismus, in dem andere Meinungen sofort abgewatscht werden und man dann gefälligst mitzuschwimmen hat. Also Hut ab, was die da schaffen. Also vor dieser großen Infrastruktur, die dahinter steht und die Administration, solche Wandlungen im Volk durchzuziehen, da könnte man Respekt haben, wenn ich da nicht eben viele destruktive Hintergründe ableiten würde.
Kritik kommt auch aus den USA. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder hat Deutschland Heuchelei vorgeworfen. Man habe der Ukraine 30 Jahre lang über Faschismus doziert, schreibt er. Als der Faschismus tatsächlich kam, haben Deutsche ihn finanziert und Ukrainer starben dabei, ihn zu bekämpfen. Und mit der Finanzierung bezieht sich Snyder dann wahrscheinlich auf die deutschen Zahlungen an Russland für Gas, Kohle und andere Energieträger. Und Olaf Scholz war ja von allen Seiten Zögerlichkeit vorgeworfen worden, was die Lieferung schwerer Waffen zum Beispiel auch angeht. Und er unterstützt ja auch, dass die Ukraine schwere Waffen von NATO-Ländern erhält. Aber sie sollten aus seiner Ansicht oder nach seiner Ansicht nicht direkt aus Deutschland kommen. Und da hatte ja Andriy Melnyk, also der ukrainische Botschafter, auch vorgestern gesagt, die Regierung in Kiew habe die Ankündigung mit großer Enttäuschung und Bitterkeit zur Kenntnis genommen. Und wir hatten ein Video gestern eingestellt mit dem grünen Politiker Anton Hofreiter, der Dunja Halali beim ZDF ein Interview gegeben hatte und der eben auch den Kanzler einen Zauderer und Zögerer nannte und der damit, das ist so die Ansicht von Herrn Hofreiter, sogar damit eine Eskalation zu einem Dritten Weltkrieg bewirken könne. Und er sagte wörtlich, das Problem ist im Kanzleramt.
Ja, wir haben leider das Problem in der Politik und auch bei diesen Journalisten zum großen Teil, nicht alle, das möchte ich auch ganz klar sagen, dass sie ausschließlich mit Scheuklappen, genauer genommen mit einem Tunnelblick unterwegs sind. Und wenn der Herr Snyder zum Beispiel solche Sachen da sagt mit der Nazi-Finanzierung und der Ukraine, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sollte er sich einfach mal mit den geschichtlichen Dokumenten auseinandersetzen. Dann wird er nämlich auch noch andere Einflüsse erkennen und feststellen, so einfach ist das Bild nicht auf den Punkt zu bringen. Und genauso findet sich das natürlich in allen anderen Bereichen wieder. Was hatten wir gerade als zweites? Olaf Scholz. Was war das gerade noch? Was hatten wir noch gerade?
Ich weiß jetzt nicht, was du
jetzt
meinst.
Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Okay, kein Thema. Ich wollte noch was sagen, aber das ist schon das Übliche. Mir schießen so viele Gedanken permanent durch den Kopf, während du erzählst. Ich könnte bei jedem Satz reingrätschen und sagen, jetzt kann ich da noch mal eine halbe Stunde was zu erzählen und dann verliere ich wieder. Wir machen einfach weiter.
Ja, die Dinge verfallen dann auch und dann gibt's neue Chancen, Andreas. Zum Beispiel bei der Meldung über Pekings Haltung im Krieg gegen die Ukraine. Da hat sich der chinesische Präsident Xi Jinping gemeldet und hat sich für Gespräche und gegen Sanktionen zur Lösung internationaler Streitfragen ausgesprochen. China sei dem Respekt vor der Souveränität und territorialen Integrität aller Länder verpflichtet, sagte der chinesische Präsident nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua gestern in Hainan, und sein Land achte auch Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten und akzeptiere die Entscheidung anderer Völker für bestimmte Sozialsysteme und Entwicklungen. Und Xi sagte, China unterstütze alle Bemühungen zur friedlichen Beilegung von Krisen, lehne das Messen mit zweierlei Maß, den mutwilligen Einsatz einseitiger Sanktionen und langwierige Gerichtsverfahren ab. Und diese Äußerungen, das schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland, galten als jüngster Versuch Chinas, seine Haltung zur russischen Invasion in die Ukraine darzulegen. China weigert sich, von einer Invasion zu sprechen und gibt der NATO die Schuld an dem Krieg. Es hat sich in den Gremien der Vereinten Nationen entweder der Stimme enthalten oder mit Russland gestimmt, wenn es um das Thema ging. Staatliche Medien haben russische Behauptungen über angeblich in Zusammenarbeit mit den USA produzierte chemische und biologische Waffen in der Ukraine verbreitet. Also man ist nicht amüsiert über das, was der chinesische Präsident zu dieser sehr wichtigen, weltbedeutenden Causa sagt.
Ja, aber das muss ich an der Stelle eben auch sogar nachvollziehen können. Und das will ich auch nachvollziehen. Denn wenn ich sehe, dass China sich ganz klar gegen mutwillige Sanktionen gegen andere Länder ausspricht und ich sehe momentan, was in Shanghai im großen Hafen gemacht wird, das sind aus meiner Sicht eben halt strategisch versteckte Sanktionen. Man argumentiert dann eben halt ein Coronavirus, da fällt dem Westen mehr oder weniger ihre eigene Politik auch auf die Füße, das ist ganz eindeutig, und sagt einfach, solange hier noch irgendeiner einen Schnupfen hat, fährt hier kein Schiff mehr raus. Und das hat natürlich dramatische Konsequenzen für die gesamte Westwirtschaft, weil kaum jemand wirklich weiß, wie wir von diesen Dingen eben halt extrem abhängig sind. Und insofern kann ich da sogar dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland sogar nachvollziehen, wenn die sagen, das halten sie auch jetzt für eine propagandistische Aussage. Das ist ja das Problem. Es geht ja nicht darum, dass jetzt der Westen nur die Propaganda macht, Russland nicht, oder umgedreht, Russland nur die Propaganda und der Westen nicht. Wir müssen alles mehr oder weniger bereinigen. Hauptproblem sind aus meiner Sicht eben halt die tendenziösen Medienberichterstattungen. Und zwar egal aus welcher Perspektive. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass zum Beispiel unsere Hörer oder Leser möglichst viele verschiedene Perspektiven sehen, die dann mehr oder weniger dazu führen können, um sich ein eigenes Bild zu machen. Das ist uns entscheidend. Übrigens nicht unser Bild, sondern ein eigenes Bild.
Wir haben ja gerade gehört in dem britischen Artikel von Herrn Lin, Matthew Lin, was Deutschland anführt, warum das Gas nicht sofort abgestellt werden kann. Und das heißt nämlich, dass große Industriestandorte extrem gefährdet wären. Und es gibt warnende Stimmen aus Industrie und Wirtschaft, die sagen, wenn das kommt, wenn ein sofortiger Gasstopp kommt, sind wir tot, sind wir am Ende. Dann hält das vielleicht noch 3 Wochen vor und dann geht gar nichts mehr. Und Zehntausende Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Plus, wir haben dann auch keine Energie. Und die Bundesnetzagentur unter Klaus Müller bereitet jetzt sich vor mit einer großen Untersuchung zum Gasverbrauch um in einem Krisenfall aktiv werden zu können. Wir hatten auch im Laufe der letzten Woche und Anfang dieser Woche darüber gesprochen, dass die Bundesnetzagentur ja mehr oder weniger die Verantwortung trägt für die gesamte Energieversorgung in Deutschland, sprich für Industrie und Wirtschaft, aber auch für die privaten Verbraucher. Und so werden von gestern an, werden Daten erhoben der Gasnetzbetreiber und im Mai dann von den großen Gasverbrauchern. Und für den Fall wappnet man sich damit, dafür, dass kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland fließt. Und es heißt dann, das ist eine Meldung vom WDR, das Ziel ist ein effizientes Management im Krisenfall. Klaus Müller sagt, wir bereiten uns intensiv auf eine Lage vor, in der die Bundesnetzagentur Lieferreduzierungen von großen Gasverbrauchern verfügen muss. Gleichzeitig tun wir alles, damit die Situation nicht eintritt. Das erklärt natürlich auch das Zögern und Zaudern von Kanzler Scholz. Und die jetzt gestartete Datenabfrage bei den Gasnetzbetreibern wird als erster Vorbereitungsschritt bezeichnet. Im Mai dann, das ist ja schon bald, wird die Bundesnetzagentur die großen Gasverbraucher ins Visier nehmen. Und man hofft, dass der Verbraucher, der Bürger am Ende nicht groß betroffen wird, aber in einer anderen Meldung hat Klaus Müller dem schon widersprochen, hat gesagt, es kann sein, dass wir sowieso einen völlig anderen Plan aufstellen müssen, wo dann alle mit drin hängen, mehr oder weniger.
Ja, genau, das ist das Problem, das viele Menschen nicht begreifen, wenn es heißt, es geht um zehntausende Arbeitsplätze in der Chemieindustrie, dass das volkswirtschaftlich auf jeden Einzelnen niederschlägt. Denn wenn diese 10.000 Menschen, bleiben wir dabei, eben halt zum Beispiel kein Gehalt mehr bekommen, dann fallen sie auch als Käufer weg und werden stattdessen Sozialfälle und müssen aus irgendwelchen anderen nicht produktiven Töpfen zusätzlich durchfinanziert werden, was die dann weniger noch übrig bleibenden produktiven Unternehmen dann auch zu schultern haben. Das geht dann nur über eine extreme Geldmengenpolitik, die man ausweitet. Und dann kommt Herr Lindner und sagt, wir müssen jetzt wieder ganz viel neues Geld drucken, was nichts anderes bedeutet als eine Verschuldung für die Menschen. Wenn nämlich Geld im Umlauf sich befindet, wird es nicht nur einmal ausgegeben. Es geht nicht nur um die monatlichen Gehälter dieser Mitarbeiter, sondern es geht auch darum, dass dieser Mitarbeiter mit seinem monatlichen Gehalt im Supermarkt etwas einkauft. Die Gewinne, die der Supermarkt macht, davon werden die Mitarbeiter bezahlt, die an der Kasse zum Beispiel sitzen oder irgendetwas sortieren in den Regalen. Die geben das Geld aber wiederum in irgendwelchen anderen Supermärkten aus oder gehen davon ins Kino oder machen davon sonst etwas oder kaufen sich davon ein Fahrrad, weil Autos ist ja bald nicht mehr. Das bedeutet, dass dieses Geld ja nicht nur einmal bewegt wird, sondern regelmäßig. Wenn also eine bestimmte Summe von einem Mitarbeiter ausfällt, dann fällt sie nicht nur einmal aus, sondern sie fällt immer weiter aus in der Geldumlauflage. Denn das Geld läuft ja immer weiter um und um und um. Und das sind gigantische volkswirtschaftliche Schäden. Und wenn man dann beispielsweise dann das Ganze nur durch Schuldenorgien weiter aufbaut, haben wir die Inflationsrate. Jetzt haben wir eine offizielle Inflationsrate von knapp 10%. Real sind aus meiner Sicht weit über 20%. Bleiben wir nur bei den 10%. Wenn also zum Beispiel im nächsten Jahr die Wirtschaft dann beispielsweise um 10% nur steigen würde, hätten wir gerade mal die Wirtschaftskraft vom letzten Jahr. Wenn wir jetzt aber davon reden sogar, dass die Wirtschaft sogar insgesamt runterfällt, das heißt die Wirtschaftskraft in Deutschland ein Wachstum runtergeht im Minusbereich von 3 oder 5%, dann kommen diese 3 oder 5% Minus auf die Inflationsrate noch obendrauf. Dann bedeutet das, sind das nämlich 13% Wirtschaftszusammenbruch. Das wird nämlich in all diesen Statistiken nicht mit zugrunde gelegt. Das heißt, wenn ein paar Arbeitskräfte wegfallen, ist das nicht irgendwie so ein Vorgang, dass da nur von diejenigen Leute betroffen sind, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern alle anderen, die dieses Loch, was gerissen wird, was immer größer wird, weil die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes nicht mit berücksichtigt wird, eben letztendlich mit runterziehen. Das heißt, das sind gigantische volkswirtschaftliche Schäden. Leider sind diese groben Zusammenhänge, wie die Geldflüsse funktionieren und auch die Verteilung des Wohlstands funktioniert und Mehrwertschaffung funktioniert, leider nicht in den Köpfen, oft nicht einmal in den Köpfen der Wissenschaftler, die diese Themen eigentlich unterrichten sollten.
Ja, danke für diese interessanten Ausführungen, Andreas. Das ist ja immer der Part, der in vielen Betrachtungen in den Medien hinten runterfällt. Das ist ja so deine Gabe, diese Zusammenhänge dann auch darzustellen. Ich möchte mal auf einen Artikel kommen und mit euch gemeinsam kurz durchgehen. Der kommt von Welt Online und da geht es um Altötting. Und zwar geht es da um das große bekannte Chemiedreieck in Burghausen. Und das heißt, das sind die riesigen Anlagen der örtlichen Chemiefirmen, die der Raffinerie der OMV Deutschland und der Wacker Chemie zugehören. Und also der Chemiepark Gendorf in Burgkirchen, zahlreiche weitere Unternehmen in der Nähe gehören dazu. Und diese Ecke ist der drittgrößte Chemiestandort in Deutschland. Auf ihn entfallen 0,8% der gesamten deutschen Energie des Verbrauchs, also des Verbrauchs. Und in diesem Landkreis Altötting mit seinen etwa 100.000 Einwohnern wird damit so viel Energie benötigt, wie zum Beispiel im ganzen bayerischen Bezirk Mittelfranken mit Nürnberg als Zentrum, wo 1,8 Millionen Menschen leben, im Vergleich zu den 100.000 da in Altötting. Also ist Altötting, dieser Kreis, ein Riese, allerdings ein verletzlicher, heißt es hier, ein Erdgasembargo, das als Reaktion auf den Krieg Russlands in der Ukraine gefordert wird, würde diesen Riesen zum Wanken bringen und Kettenreaktionen auslösen. Weltweit befinden sich in jedem zweiten Chip Komponenten von Wacker, etwa zum Beispiel Silizium-Wafer. In der Region werden 4000 chemische Produkte hergestellt, von Grundstoffen für Waschpulver bis zum reinsten Silizium. Und hier wird der Landrat Erwin Schneider aus Altötting zitiert. Und aus seiner Sicht sind alle Rechnungen, die von Politikern und Ökonomen angestellt werden, wonach Deutschland ein abruptes Ende der Erdgaslieferungen durchaus verkraften könnte, wörtlich furchtbar naiv. Es wäre für uns eine totale Katastrophe, sagt er. Dann gehen hier die Lichter aus und zwar schnell. Und er bekommt Unterstützung von dem CSU-Generalsekretär Stefan Mayer. Er ist direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag für Altötting und er sagt, vor dem Krieg kamen mehr als 90% des Gases in Bayern aus Russland. Wir sind abhängig. Das lässt sich auch schnell nicht ändern. Die Anlagen sind auf den spezifischen Reinheitsgrad des russischen Gases ausgelegt. Es mal eben durch anderes Gas ersetzen, geht nicht so einfach. Und er warnt vor den mit moralischen Argumenten geführten Debatten über ein Embargo. Wörtlich, wir sollten nicht den Ast abschneiden, auf dem wir selbst sitzen. Wir wissen nicht, ob das Gasembargo Putin überhaupt massiv schadet, wie lange das der russische Präsident durchhalten kann. Aber wir wissen, dass unsere Region ohne Gas eine Katastrophe droht. Ein von uns initiiertes Embargo wäre tollkühn. Und dass Bundeskanzler Scholz und Robert Habeck bisher Nein zu dem Embargo sagen, das beruhigt Herrn Mayer wenig. Er sagt, wir wissen nicht, was Putin tut, ob er den Hahn zudreht. Die Gefahr bleibt virulent. Gleichzeitig müssen wir versuchen, die Abhängigkeit zu reduzieren, so schnell es geht. Ja,
das ist mir also auch ganz noch gar nicht klar gewesen, dass es einen spezifischen Reinheitsgrad noch gibt, der auch berücksichtigt werden muss in den Maschinen. Das ist logisch, das erschließt sich mir natürlich sofort. Aber so klar war mir das auch nicht. Und genau hier sehen wir eben halt auch, wie wichtig es ist, dass man mit den Fachleuten darüber diskutiert und dass da keine ideologischen Grundsätze überhand nehmen. Und das sind eben halt genau, übrigens der letzte Satz, der war für mich ganz wichtig, als du sagtest, wir wissen nicht, ob irgendwann Putin sagt, so jetzt reicht's mir einfach. Genau genommen ist es nicht Putin. Jetzt nehme ich auch schon diese Terminologie an, dass die russische Regierung, die besteht nicht nur aus Putin, das ist eine Riesenadministration natürlich, ist logisch. Ein Mensch alleine führt keinen Staat auf der Erde, das gibt es nicht. Aber wenn man dann sagen würde, aus russischer Sicht, jetzt schalten wir einfach ganz ab. Und deshalb ist der Vorteil natürlich der genauen Kenntnis Erkenntnisse auch der Lieferketten und auch der Einnahmen eben halt extrem wichtig. Und das hat zum Beispiel der Christoph Jehle, der ist von Heise zum Beispiel in einem interessanten Artikel mal zusammengefasst. Und da geht es eben halt genau um diese Kenntnis der Lieferketten. Die Beleuchtungsbranche zum Beispiel ist auch auf zum Beispiel künstliche Saphire bei der LED-Produktion angewiesen. Und dieser Grundstoff kommt vor allem aus Russland. Das sind ja die Energiesparlampen, die LED-Lampen. Auch da wird es bald eng werden. Und auch beim Bezug von Waren aus China stellt man immer wieder fest, dass Lieferketten auf einen und denselben Produzenten zurückgehen. Und falls dieser ausfällt, auch allen vermuteten Alternativen nicht mehr verfügbar sind. Also das sind eben halt Multiquellen, auf denen das Ganze sich aufgebaut hat. Und gerade erst stellt man fest, dass übrigens entscheidende Grundstoffe wie die Produktion von Halbleitern vor allem aus der Ukraine und Russland kommen. Auch spannend. Neon übrigens auch. Neon interessant, wir kennen die Neonröhre. Neon nutzt man überwiegend zur Herstellung von Flachbildschirmen und Halbleitern in der Fotolithografie. Und die Neonverwendung spielt auch für die Digitalisierung übrigens eine Rolle. Da könnte es vielleicht ganz gut sein, wenn es sich ein bisschen verziehen sollte, hinauszögern sollte, denn ich bin nicht so für die pauschale Digitalisierung. Aber flüssiges Neon wird zum Beispiel auch in der Industrie als Kältemittel eingesetzt. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Neon fiel übrigens immer als Nebenprodukt bei der russischen Stahlindustrie an und wurde bisher von Unternehmen in der Ukraine gereinigt. Die haben also immer sehr gut miteinander gearbeitet und dann in alle Welt exportiert. Und jetzt stellen die beiden ukrainischen Unternehmen, die heißen Ingas und Kryoin, die für die Hälfte der globalen Neonproduktion verantwortlich sind, ihre Produktion ein. Ich meine, kaum einer denkt darüber nach. Deshalb ist es vielleicht wichtiger, wie bei der Rüstung, dass nicht Anton Hofreiter alleine dort die Entscheidungen fällt oder dann seine Expertise dazu gibt, sondern auch Experten in anderen Bereichen in der Industrie. Palladion zum Beispiel hat Russland bislang weltweit einen Marktanteil von etwa 40% und war damit der zweitwichtigste Produzent nach Südafrika. Und das ist neben der Automobilindustrie ein ganz wichtiges Produkt, denn da kommt Palladium rein, auch in der Zahntechnik oder bei Elektronikbauteilen und in der Chemieindustrie, mal abgesehen auch von nur ein bisschen Schmuck und so weiter. Also die Ukraine war bisher übrigens auch einer der Hauptlieferanten von anderen Gasen wie Argon, Krypton oder Xenon, die bei der Halbleiterproduktion zum Einsatz kommen. Ich will aufhören. Ich will nur einfach damit sagen, wenn man diese Zusammenhänge eben nicht kennt, und das sehen wir jetzt in Altöttingen, um da wieder die entsprechende Kurve zurückzubekommen, da sind eben irgendwelche Menschen in Berlin beispielsweise in einem Ministerium und sprechen wie die Blinden von der Farbe. Und deshalb ist es so wichtig, dass man auch diese Experten dann zu Rate zieht.
Ja, aber Andreas, der Druck von außen nimmt ja auch zu. Es gibt Druck innen im Land und es gibt enormen Druck, der wächst offenbar derzeit von außen. Also es ist auch eine sehr, sehr schwierige Situation, in der Berlin im Moment steht.
Ja, das ist das Hauptproblem, was wir haben, dass eben nicht mehr die Politiker oder die Wissenschaftler oder die Fachleute das Zepter in der Hand haben, sondern ausschließlich die Medien. So ist genau meine Sichtweise. Und wenn die Medien durch Anordnungen von beispielsweise Westoligarchen, die gibt es nämlich auch, es gibt nicht nur Ostoligarchen, die Anweisungen bekommen, in welche Richtung die tendenziöse Berichterstattung folgen soll, dann kommt das dabei raus und dann kämpft irgendwie jeder nur noch damit, um möglichst in diesen Medien halbwegs ordentlich dazustehen, sonst wird er abgeschaltet und kann seine Familie nicht mehr ernähren. Das ist genau das Dilemma, in dem man steckt.
Also, wir haben ein wachsendes Energieproblem auf dieser Erde. Die Bundesnetzagentur arbeitet Pläne aus. Herr Müller hatte sich ja auch schon dahingehend geäußert, dass manche Industriestandorte dann einfach mal zwischendurch abgeschaltet werden könnten. Wir haben gerade von den Chemiebetreibern in Altöttingen gehört, was das als Folge nach sich ziehen würde. In Italien ist es so, da werden wegen der Energiekrise bereits die Klimaanlagen eingeschränkt. Sowas nennt man ja auch Glättung. Und genannt wird das hier die Operation Thermostat. Das ist eine Initiative zur vorsätzlichen Rationierung von Energie. Und diese Absichtserklärung wurde jetzt unterzeichnet. Und Wie sieht das genau aus? Die Vorschriften sollen zum 1. Mai in Kraft treten und bis zum 31. März nächsten Jahres gelten, wobei also festgelegt wird, dass die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden im Winter 19 Grad nicht überschreiten dürfen und dass auch Schulen und andere öffentliche Gebäude in Italien ab nächsten Monat ihre Klimaanlagen nicht mehr auf weniger als 25 Grad einstellen dürfen. In Italien kann es ja sehr schnell auch sehr heiß werden. Und damit soll dem Land geholfen werden, heißt es, die durch den Krieg in der Ukraine verschärfte Energiekrise abzuwenden. Das Ganze meldet der Guardian, der britische.
Interessant ist immer der letzte Nebensatz. Durch den Ukraine-Krieg verursachten Probleme. Das ist denn das, was da immer noch hintersteht. Also unterm Strich gesehen hat man so das Gefühl, man hat händeringend darauf gewartet, dass es endlich einen Anlass gibt. Und wenn es der Ukraine-Krieg ist, dann passt das willkommen eben halt in das Konzept einer rot-grünen Argumentation und einem Narrativ und einer Ideologie. Ehrlich gesagt, wäre es nicht einmal schlimm, wenn man da offen drüber argumentieren würde. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass diese Falschheit dahinter steht, dass man versucht, irgendein Argument so hochzuziehen, um damit ein vermeintliches Argument zu haben, um dann die eigene Politik durchzusetzen. Offenbar traut man dem Volk nicht zu, dass man mit einer sauberen Argumentation und Kommunikation die Menschen sogar davon überzeugen könnte. Übrigens Arbeiter, die hart arbeiten, in großen Fabrikhallen beispielsweise, wo hohe Temperaturen herrschen, ich denke gerade in der Stahlindustrie und so weiter, da könnten 25 Grad eben halt auch schon kritisch werden und auch irgendwann vielleicht auch zu Gesundheitsschäden führen. Also ich meine, wir dürfen nicht vergessen, worüber wir hier reden. Wir reden hier von den Grundlagen, die wir brauchen, um unser körperliches Leben, also die Vitalfunktion unseres Körpers in Gang zu halten. Das steht momentan in der Debatte. Und wenn diese Debattenkultur, wenn man das Kultur nennen darf, noch weiterführt, dann fragt man sich irgendwann, ob man nicht auch bei 12 Grad noch zum Beispiel arbeiten kann. Und ich kann mir vorstellen, jemand, der im Büro sitzt und meinetwegen eine Maschine oder eine Tastatur bedient, dass der dann plötzlich wirklich kalte Finger hat und dann einfach gar nicht mehr seine Leistung bringen kann, das steht auch nicht zur Debatte.
Tja, da wird man argumentieren, die Vitalfunktionen der ukrainischen Bevölkerung, die bombardiert wird, die können auch nicht mehr funktionieren. Und in der Tat kann man diese Argumentation natürlich auch nachvollziehen.
Naja gut, und dann können wir auch irgendwann mal sagen, dass beispielsweise es in Afrika Länder gibt, die essen auch nur alle 2 Tage eine Handvoll irgendwas. Dann haben wir damit auch ein Argument und sagen, uns geht es noch viel zu gut. Das ist natürlich alles legitim, solche Dinge zu bringen. Aber man muss sich einfach mal fragen, ob man nicht vielleicht verändert, dass man beispielsweise die afrikanischen Lebensbedingungen vor Ort erhöht, anstatt beispielsweise zu sagen, man reduziert sie eben halt auf der anderen Seite. Also mir fehlt da einfach die Logik.
Ja, und wir schauen uns auch eine Aussage von Mario Draghi zu diesem Thema an, denn es hatte eine Debatte über Energieverschwendung durch Klimaanlagen gegeben, nachdem Draghi mit ironischem Unterton die Klimaanlagen als Beispiel dafür anführte, dass die Italiener im Gegenzug für den Frieden in der Ukraine zu Opfern bereit sein müssten. Und Draghi sagte, wollen wir Frieden oder wollen wir die Klimaanlage laufen lassen? Und das sind natürlich dann auch ganz klare Steilvorlagen für heftige Debatten.
Ja, auf diesem Niveau der Argumentation hat Draghi auch der EZB, der Europäischen Zentralbank, auch gigantische Schäden zugefügt, indem er mit solchen billigen Parolen gearbeitet hat. Und das, obwohl er Fachmann ist, allerdings ein Fachmann von Goldman Sachs. Denn das ist ja nun letztendlich sein ursprünglicher Arbeitgeber gewesen, bevor er in der EZB eine Menge Entscheidungen getroffen hat und diese Entscheidungskataloge dann in der Wirkung natürlich verzögert kommen. Und dann hat er die ganze EZB verlassen, ist dann plötzlich ungewählt italienischer Präsident geworden und hat dann Frau Lagarde hinter sich gezogen, die übrigens gar keine Ahnung von dem Thema hat. Sie ist nämlich komplett branchenfremd und führt jetzt die EZB weiter auf den Grundlagen der Entscheidungen von Herrn Draghi. Das passt so aus meiner Sicht in das Konzept seiner Entscheidungshistorie.
Ja, und der Guardian meldet noch, diese Maßnahmen in Italien werden wahrscheinlich auch von Kontrolleuren oder Inspektoren überwacht werden und Verstöße gegen die Grenzwerte werden mit Geldstrafen zwischen 500 und 3000 Euro geahndet werden. Das berichtet Il Messaggero, eine Zeitung. Und die Maßnahme gelte nicht für Krankenhäuser, könnte aber eventuell auch auf Privatwohnungen ausgeweitet werden. Andreas, und das Portal, das österreichische Portal, das ist ein Mainstream-Portal, heute.at, die haben mit dem Blackout-Experten Major Herbert Sauruck gesprochen. Der ist ja Krisenvorsorge-Experte, der ist Spezialist in Österreich und der sagt, ein Blackout steht unmittelbar bevor. Er kommt ganz sicher, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht auch ein bisschen später, vielleicht auch ganz bald. Und er sagt, die Gründe liegen auf der Hand. Das ist der ständig wachsende Strombedarf. Die erneuerbare Energie verfüge über keine Speicher. Die alternde Infrastruktur, fehlendes Fachpersonal, Cyberangriffe, Sabotagen, Extremwetterlagen. Er sagt wörtlich, man kann es nicht verhindern, sondern sich nur, so gut es überhaupt geht, darauf vorbereiten. Und er sagt, in Österreich rechnet er mit einem Blackout, der rund 24 Stunden dauern könnte. Europaweit könnte es sogar bis zu einer Woche dauern. Das heißt dann, in dieser Zeit kein Strom, kein Wasser, kein Gas, keine Produktion, keine Dienstleistungen, keine Logistik. Alles steht still, so wird es hier dargestellt. Und er sagt, wenn wir einen Blackout von einem Tag haben, dauert es Tage, ja sogar über eine Woche, bis das Werk wieder läuft. Man muss sich vorstellen, über 8 Millionen Menschen haben plötzlich nicht zu essen, kein Wasser, kein Handynetz, kein Internet. Die Supermärkte haben sicherlich eine Woche oder länger geschlossen, denn bis alle Systeme wieder gänzlich hochgefahren sind, dauert es einige Tage. Und er sagt zum Beispiel, die Supermärkte wären mit Sicherheit nach einem Blackout mindestens eine Woche, wenn nicht länger, zu. Und zwar nur nach einem Stromausfall von 24 Stunden, denn die Logistik ist unterbrochen, die Elektronikkette ist unterbrochen, das Personal ist selbst in einer Extremsituation. Wie soll ein Supermarktmitarbeiter ohne Öffis, also ohne öffentliche Fahrmöglichkeiten oder auch ohne Treibstoff den Arbeitsplatz überhaupt erreichen? Und das Wichtigste, sagt Sauruck, ist der Zusammenhalt der Menschen innerhalb der Familie, vor allem auch in der Nachbarschaft. Er sagt, da ist es am Land natürlich leichter als in den Städten, nämlich dort seien nach 1 bis 2 Tagen erste Ausschreitungen und Plünderungen zu befürchten. Und nach 4 Tagen könnte eine Großstadt im völligen Chaos versinken.
Ja, und das ist das, worauf wir ja auch immer wieder hinweisen. Wenn er zum Beispiel sagt, das kann in diesem Jahr passieren oder auch im nächsten Jahr passieren, bedeutet, es kann in 10 Minuten passieren. Das ist eben halt der wichtige Punkt. Und wenn wir uns von einer Woche über eine Woche beispielsweise jetzt in seinem Worst Case unterhalten und wir wissen schon, dass es nach einem Tag bereits 14 Tage dauert, bevor die Supermärkte aufmachen, wie lange dauert das denn, bis die Ordnung wiederhergestellt ist, wenn es mal eine Woche ausfällt? Das ist die Frage. Denn wir wissen zum Beispiel, dass die Krankenhäuser nur für 48 Stunden für ihre Notstromaggregate überhaupt den Diesel haben, dann fallen die aus. Und wenn dann das Ganze nämlich über eine Woche ausfällt und dann natürlich die Notversorgung dieser extrem bedürftigen Menschen natürlich im Fokus stehen muss, ist ja auch logisch, dann bedeutet das natürlich, dass die allen anderen natürlich nachstehen müssen. Und deshalb ist es so elementar wichtig, diese Vorbereitung auf diesen Punkt eben zu haben. Und deshalb werden wir nicht müde und sagen immer wieder, gerade ein solcher Ecoflow beispielsweise ist eine Stromproduktion, die geräuschfrei abläuft. Keiner würde es hören. Ganz wichtig. Aber auch, wenn man auf dem Land ist, ein ganz normales Notstromaggregat, um gewisse Notfallsituationen zu überbrücken, wenn es ein Kühlschrank ist oder sonst etwas. Oder eben halt diese Wasserfilterpumpe, die ist auch ganz wichtig, mit denen man wirklich dann entsprechend dann sein Trinkwasser herstellen kann. Es geht dann wirklich um eine Situation des unmittelbaren Überlebens. Und wir müssen natürlich auch eines wissen, dass dann natürlich die allgemeine Stimmung in einem Land extrem schnell kippt, bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Umständen. Das sage ich nicht, um Angst zu machen, aber wir müssen uns diese Situation vergegenwärtigen, mit welchen Problemen man dann zu kämpfen hat. Also Wasser, Nahrungsmittel, Tiernahrung, das liegt mir besonders am Herzen. An der Stelle möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen, ich habe gerade mit der Pia Kästner wieder telefoniert. Da geht es ja auch um viele ukrainische Flüchtlinge, die aus Kiew nach Deutschland gekommen sind. Und die haben ihre Tiere mitgebracht. Und das Interessante ist, dass sie in den Wohnlagern, in denen sie dann leben, teilweise oder zum großen Teil ihre Tiere gar nicht mitnehmen dürfen und die Tiere mehr oder weniger, ja, entweder in die Obdachlosigkeit gehen würden oder eben halt aufgenommen werden und dass diese Tiere dann eben untergebracht werden müssen und zwar bis zu dem Zeitpunkt, bis dann die ursprünglichen Herrchen oder Frauchen dann eine Wohnsituation gefunden haben, wo sie dann wieder mit ihren Tieren zusammenkommen dürfen. Eine wirklich tragische Situation, die man da zu verzeichnen hat. Und ich hatte mal darüber gesprochen, über unsere Haus- und Wildtierhilfe, die wir haben, wo wir wirklich momentan auch ganz aktiv da drin sind, über die Wissensmanufaktur. Und wer da den einen oder anderen Euro noch übrig hat, um das vielleicht mit zu unterstützen. Das darf ich jetzt mal kurz nutzen, haben wir nicht abgesprochen. Jetzt nehme ich mir einfach das raus. Und da würde ich gerne doch darum bitten, wenn der ein oder andere das unterstützen möchte, dass er das auch tut. Und ich würde Eva bitten, dass wir vielleicht noch mal unser letztes Interview mit reinstellen, worum es dabei geht. Also das habe ich jetzt einfach mal genommen.
Ja, ist überhaupt kein Problem, denn ich habe das ja mitbekommen, Andreas, und weiß, was da vor Ort geleistet wird. Und es geht darum, dass so viel wie möglich geholfen werden kann. Und gerade die Tiere, die haben wenige Anwälte, leider in dieser Welt heute. Da wird sich sicherlich, wenn diese Welt sich verändert hat, auch hoffentlich einiges ändern. Ich möchte noch ganz kurz zu einer Aussage von diesem Blackout-Experten kommen, Herrn Sauruck. Er sagt, man muss sich vorbereiten, man muss es zu Hause haben. Eine 6er-Palette Wasser pro Person, mindestens. Nudeln, Reis, Konserven, einen Erste-Hilfe-Kasten. Die gängigen Medikamente, wenn man welche regelmäßig einnimmt, Blutdrucksenker, Herztabletten, Insulin, Antihistaminika, dann natürlich wichtige Hygieneartikel. Dann sagt er zum Beispiel Taschenlampen, beziehungsweise ist eine Stirnlampe das Beste, damit man die beiden Hände frei hat. Ein Radio oder Kurbelradio wäre angebracht, genügend Batterien, ein Campingkocher, Gaskartuschen, Babyartikel, Tierfutter, all das ist wichtig. Und er sagt zum Beispiel abgelaufenes Mineralwasser, abgelaufene Nudeln bitte nicht wegwerfen. Die sind oft jahrelang noch genießbar. Auch bei Konserven braucht man keine Angst haben, außer dass die Dose sich verändert und aufgebläht ist. Dann muss man sie wegwerfen. Alles andere funktioniert immer noch. Ihr seht das auch, wenn ihr was eingekocht habt. Da sagt man ja auch, ja, so maximal 2 Jahre. Und dann steht da irgendwo ein Glas in der hintersten dunklen Ecke und man hat es übersehen und holt es nach ein paar Jahren raus. Und es funktioniert alles. Denkt an unsere Großmütter und Mütter, die das alles drauf hatten. Und wir sollten wirklich eben, was die Vorbereitung auf solche Szenarien angeht, nicht nachlassen. Bitte tut mir auch den Gefallen, wir kamen heute gar nicht mehr dazu, über die Glasindustrie zu sprechen. Es ist eine sehr gasintensive Produktionsform und man kann sagen, kein Gas, kein Glas. Bitte sichert eure Glasflaschen, hebt sie auf, wascht sie aus und füllt sie mit Wasser und stellt euch ein paar Kisten davon übereinander am besten hin. Denn übereinander nimmt es nicht so viel Platz weg. Sieht zwar nicht so toll aus, aber in einer Zeit wie dieser und in einer Zeit, in die wir jetzt hineinkommen, ist das allemal besser, als nichts daheim zu haben. In diesem Sinne, bleibt stabil, bleibt trotz all dem in bester Laune, genießt eure Zeit mit euren Familienmitgliedern und stabil durch den Wandel.
Genau so ist es und so gehen wir stabil weiter in unsere Richtung des Lichtes und darauf freuen wir uns. Alles Liebe aus Kanada.
Bis später.